Das Thema von heute ist, wenn Wahrheit unbequem wird. Und ich weiß nicht, wie du das gerade wahrnimmst, aber seit einigen Monaten, vielleicht schon Jahren, gibt es in unserem Land eine heftige Diskussion um die Frage, kann ich in Deutschland noch sagen, was ich denke? In einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP von vor ungefähr einem halben Jahr sagen 60% der befragten Deutschen, dass sie vorsichtiger sind als früher, wenn es darum geht, ihre Meinung zu äußern, weil sie eine negative Reaktion befürchten. Und für mich ist interessant dabei zu sehen in dieser Umfrage, je jünger die Befragten waren, desto vorsichtiger sind die Leute mit ihrer Meinungsäußerung. In der zweiten Umfrage, die ich gelesen habe vom Allensbach-Institut, wurde das im Grunde bestätigt, weil sie schon, ich wusste das auch nicht, aber seit 70 Jahren diese Frage stellen, immer wieder die gleiche und dabei rausgekommen ist, dass immer weniger Menschen das Gefühl haben, frei sprechen zu können. In der Umfrage von 2023 sagten nur 40% der Befragten, dass sie das Gefühl hatten, frei reden zu können. Wenn man zurückguckt, war immer die gleiche Frage, in den 70er Jahren waren es noch 83% der Deutschen, die gesagt haben, ich kann frei reden. Danach war diese Zahl sehr lange, sehr stabil. Erst in der letzten Zeit ist das eingeknickt auf jetzt 40%. Und das geht mit einer zunehmenden Spaltung in unserer Gesellschaft zusammen. Bist du nicht meiner Meinung, dann lehne ich dich ab. Diese Verknüpfung ist neu, gibt es noch nicht so lange. Ganz lange haben Leute es ausgehalten, okay, du bist zwar einer Meinung, ich kann trotzdem mit dir ein Bier trinken gehen oder irgendwie so. Aber wir unterscheiden immer weniger zwischen Person und Meinung. Noch eine Umfrage. 77% der Deutschen sieht unsere Gesellschaft als zerrüttet an. Das hat im Vergleich zu den Jahren, zu den letzten Jahren, hat das massiv zugenommen. Und viele der Befragten sprechen von unversöhnlichen Lagern in unserem Land. Ich habe meine Meinung, das ist das Entscheidende. Der andere kann gute Argumente haben, aber er hat nicht recht, denn es ist nicht meine Meinung. Und dann lehne ich ihn ab. Den, der nicht meiner Meinung ist, kann woanders bleiben. Warum starte ich mit euch mit diesen Sachen in das Markus-Evangelium? Wir wollen weiterlesen in einem Text. Und Markus hat gerade geschrieben, dass Jesus seine Jünger zu zweit losgeschickt hat in die Gegend dort. Sie sollten den Leuten erzählen, dass es möglich ist, sein Leben zu ändern und zu Gott umzukehren, neues Leben mit Gott anzufangen. Und das Ergebnis ist natürlich dabei, wie sollte es auch anders, immer mehr Leute lernen Jesus kennen. Die Jünger gehen im Auftrag von Jesus los. Die Leute werden sich fragen oder die fragen sich auch tatsächlich, wer ist dieser Jesus? Markus 6, Vers 14. Überall sprach man von Jesus, auch König Herodes hörte von ihm. Manche sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Andere sagten, es ist Elia. Wieder andere meinten, er ist ein Prophet wie einer der Propheten aus früherer Zeit. Doch als Herodes von ihm hörte, sagte er, es ist Johannes. Ich habe ihn enthaupten lassen. Und jetzt ist er auferstanden. Leute hören von Jesus. Und das Ganze spricht sich sogar bis zum König rum. Und die Leute versuchen irgendwie einzuordnen, wer ist das überhaupt, Jesus? Wie können wir das besser verstehen? Versuchen das irgendwie zu vergleichen mit Referenzen, die sie schon kennen. Irgendwie Propheten, von denen sie aus der Vergangenheit gehört haben, was es auch immer ist. Und weil sich auch Herodes mit Jesus beschäftigt, kommt Markus auf eine Geschichte und er sowas wie, ach übrigens, was ich euch kurz noch sagen muss, so schiebt Markus das in den Text ein, denn er weiß im Grunde genommen, ich habe angefangen von Johannes dem Täufer zu erzählen. Wenn ihr zurückguckt, wie das Markus-Evangelium gestartet ist, dann ist das nämlich genau damit gestartet, dass Jesus zu Johannes dem Täufer kam und Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Das war der Start. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Wie ist das weitergegangen? Und deshalb erzählt Markus, wie das mit Johannes dem Täufer, und hier in diesen Versen wird schon deutlich, dass es mit ihm zu Ende gegangen ist. König Herodes hat Johannes den Täufer hinrichten lassen. Und weil diese Geschichte tiefere Bedeutung hat, deshalb beschreibt Markus die Vorgänge in den nächsten Versen. Lest weiter mit mir. Und mein erster Gedanke ist die Frage, ich habe das genannt, Wahrheit sagen. Weiter, Markus 6, Vers 17. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hast nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Was in diesen Versen beschrieben wird, ist ein ganz handfester Skandal. Das ist ein Skandal damals gewesen, das ist heute im Grunde genommen nicht anders. Und dieser Skandal ist damals öffentlich. Ganz Israel weiß es, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Philippus ist der Bruder von König Herodes. Philippus hat eine sehr gut aussehende Frau. Als Herodes, sein Bruder, der Bruder von Philippus, diese Frau sieht, ist er hin und weg und er schickt seine eigene Frau in die Wüste und macht seiner Schwägerin einen Heiratsantrag. Sie geht darauf ein, lässt sich scheiden, lebt mit ihrem neuen Mann in einem Palast in Tiberias und es geht ihr dort richtig gut. Es ist Luxus, Saus und Braus. Sie nennt sich ab diesem Moment Herodias. Und alle wissen, was Herodes tut, ist nicht in Ordnung. Dieser Frauenheld, dieser Ehebrecher, er verhält sich noch gottloser. Also, dass der römische Kaiser, dass die römischen Oberen sich so benehmen, aber dass es selbst in der Provinz so ist. Und sie nennen ihn trotzdem ihren König. Okay. Das sind die Fakten, das sind die Tatsachen, das ist die Wahrheit. Und jetzt hätten die Leute damals denken können, was geht es mich an? Die Politiker machen doch sowieso, was sie wollen. Was soll ich mich da jetzt reinhängen? Das hätte doch sowieso nur Ärger zur Folge. Aber Johannes der Täufer denkt da irgendwie anders. Johannes schweigt nicht. Und er diskutiert das auch nicht nur in einer privaten Runde so mit seinen Jüngern oder mit seiner Familie oder mit seinen Freunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie einfach lässt sich in vertrauter Runde so Meinungen raushauen, mal so richtig Dampf ablassen über schau dir, was die da machen und wie das dann ist, wie dummes Zeug die da machen und falsche Entscheidungen getroffen. Hast du mitbekommen, was der gerade gemacht hat? Nein, ich lästere nicht, ich sage ja nur meine Wahrheit. Ich sage nicht dem, der es betrifft, was ich denke. Ich muss ja erst meinen Leuten das erzählen, die Leute, die mich kennen. Danach kann ich ja immer noch überlegen, ob es Sinn macht, hinzugehen und dem Betroffenen das zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das angebracht ist. Was passiert denn dann, wenn er sagt, kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, wenn derjenige mir sagt, aber du bist doch selber nicht besser? Aber Johannes geht zu Herodes und spricht ihn persönlich auf seine Sünde an. Nicht aus Hass, nicht aus politischem Aktivismus. Johannes der Täufer macht sich die Mühe und geht das Risiko und ist mutig. Er bekennt Farbe, er nennt Unrecht beim Namen und sagt offen Herodes, was alle denken. Das, was du tust, ist falsch, Ist falsch. Es ist vor Gott nicht in Ordnung und es ist vor den Menschen nicht in Ordnung. In den letzten Tagen, vielleicht sind es jetzt auch schon 2 Wochen, 3 Wochen, gab es in unserem Land eine heftige Diskussion über das, was Jens Spahn gemacht hat in Sachen Leihmutterschaft. Ich sage mal jetzt meine Meinung, wir können nachher auch darüber reden. Es ist unfassbar, was jetzt schon möglich ist in Sachen Leihmutterschaft, selbst in unserem Land, wo das verboten ist. Das Leben wird zur Ware, sowohl das Leben von Frauen als auch das Leben von geborenen oder ungeborenen Menschen. Und es ist aus meiner Perspektive, so wie ich Gott verstehe, es ist abscheulich. Warum? Denn gerade Gott misst dem Leben einen anderen Wert zu. Menschlichem Leben einen anderen Wert zu. Dem Leben von Frauen, dem Leben von Geborenen und dem Leben von ungeborenen Menschen. Und meiner Überzeugung nach ist das, was wir hier bei Johannes lesen, das, was wir eben nicht sagen können, ja, das ist nur das Problem von Jens Spahn. Was geht's mich an? Johannes ist hier das Vorbild, in dem er Verantwortung übernimmt, die Wahrheit zu sagen. Hier steht das wenigstens nicht, dass Johannes Angst gehabt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er wusste, was für ein Risiko geht. Er wusste, was dabei rauskommen könnte. Und trotzdem hat er es getan. Er weiß auf jeden Fall, Johannes weiß auf jeden Fall, dass es unpopulär ist, was er sagt. Weil der, den es betrifft, dem muss er ja sagen, das ist nicht richtig, das ist in Ordnung, kehr um, mach es anders. Und ja, Johannes sieht das hier als seine Verantwortung, zu sagen, was wahr ist. Ich will nicht, dass du mich an dieser Stelle falsch verstehst. Ich glaube nicht, dass dieser Text bedeutet, dass ich als Christ jedem die Wahrheit um die Ohren hauen muss. Dass ich jedes Mal, wenn ich was Falsches sehe, ich die Verantwortung habe, das immer und zu jedem Umstand und auf jede Art und Weise zu sagen. Aber ich habe keinen Grund, wenn es um christliche, biblische, gottgemeinte Standpunkte geht, hinterm Berg zu halten. Ja, es kann sein, dass du Angst hast. Ja, du weißt, dass das nicht gut ankommen wird. Du weißt, viele werden dir widersprechen. Aber der Zeitgeist oder der Trend oder das, was die meisten denken, das ist für Christen nie das Entscheidende gewesen. Was Gott will, was sein Wort sagt, das ist das Entscheidende. Und Herodes, du bist ein Ehebrecher. Und Gott will das nicht. Es kann sein, dass du Momente hast, wo du denkst, und jetzt kann ich nicht anders, ich muss das sagen. Es ist unbequem. Ich sage das so freundlich, wie ich kann. Ich sage es klar, aber es wird unbequem sein. Wahrheit ist das, was die Bibel über den Willen Gottes sagt. Wenn es dran ist, Standpunkt zu beziehen, mutig Flagge zu zeigen und wenn der andere auch mal sauer ist, wenn Leute dich entsetzt anstarren, weil wie kannst du so denken? Wenn es in der Zeitung steht, wenn du in der Zeitung stehst oder in einem Internetpost verwurstet wirst, um Gottes Willen, sag die Wahrheit. Weil du Gott mehr fürchtest als die Menschen. Mein zweiter Gedanke. Wahrheit hören. Nicht nur, wenn ich das sage, sondern die Frage ist, was passiert denn, wenn ich diese Wahrheit höre? Und das lesen wir auch in dem Text sehr deutlich, wie unterschiedlich das ist, wie Leute damals in dieser Situation die Wahrheit gehört haben. Markus 6, Vers 19. Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte, und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gerne zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Was ich jetzt ganz kurz einen Moment nicht tun will, und ich hoffe, das hältst du mit mir aus, dass ich zu schnell auf die Herodias zeige und denke, siehst du, was das für eine üble Frau gewesen ist, sondern ich will zuerst bei mir und bei dir bleiben. Es gibt christliche Positionen in Sachen von Wert des Lebens. Es gibt christliche Positionen in Sachen Sexualität, Macht, Gerechtigkeit, die Bedeutung von Geld und Besitz, die Bedeutung von Gesundheit. Und als Christ weiß ich eigentlich, Gott will, dass ich bei diesen Fragen auf ihn schaue, dass ich tue, was Gott will, weil nur das führt zu einem gesunden, erfüllten, gottgefälligen Leben. Aber wie würde dir das gehen, wenn da jemand kommt und du kennst ihn nicht gut? Jetzt mal in Herodes Situation, wenn er dir auf einmal sagt, das mit deiner Ehe, das ist aber nicht, das so ist. Ich habe an dieser Stelle gedacht, so ähnlich empfinde ich das manchmal. Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du denkst, muss ich jetzt einen Kommentar geben, wie Leute ihre Kinder erziehen? Weißt du, wenn du dir mal richtig die Finger verbrennen willst, es gibt so bestimmte Themen wie Ehe, Kindererziehung oder was auch immer, da musst du dir gut überlegen, was du sagst. Was ist das, wenn du unangenehme Wahrheiten gesagt bekommst? Wenn du persönlich betroffen bist von dem, was andere dir an Wahrheit spiegeln? Und genau das passiert hier. Und wir lesen hier von unterschiedlichen Reaktionen. Hier steht, Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Herodias zeigt die eine mögliche Reaktion, die Ablehnung und den Überbringer der Geschichte, der Wahrheit zu vernichten. Vielleicht kennst du den Spruch, tötet nicht den Boten. In der Geschichte ist es immer wieder so, dass das waren ja nur die Überbringer dieser Wahrheit, aber diese Überbringer der Wahrheit lebten oft sehr kurz, weil Leute dann an diesen Überbringern sich ausgelassen haben. Johannes ist nur der Überbringer. Er sagt hier Gottes Perspektive. Und Herodias sagt, ich lasse das Johannes aus. Manchmal habe ich den Eindruck, bei Christen ist das nicht viel anders. Dass sich Christen an der einen oder anderen Aussage in der Bibel stoßen und dass man dann direkt hören kann, aber mit Paulus kann ich sowieso nichts anfangen. Oder Petrus ist mir sowieso viel zu direkt. Und wenn du in die Kirchengeschichte schaust, sind es tatsächlich immer wieder Leute gewesen, die dann den Überbringer rausgerissen haben aus der Bibel. Es gibt in der Kirchengeschichte Leute, da ist das auf einmal, die Bibel ist sehr dünn geworden, weil sie all das rausgerissen haben von dem, was ihnen nicht gepasst hat, wo die Wahrheit unbequem gewesen ist. Würden wir nie machen, oder? Mal ganz praktisch. Was, wenn ein Kleingruppenleiter mich mit einer unangenehmen Wahrheit aus meinem Leben konfrontiert? Der redet nie wieder so mit mir. Ich wechsle die Kleingruppe oder ich wechsle gleich die ganze Gemeinde. Was bildet der sich ein? Soll der doch vor seiner eigenen Tür kehren? Ich wüsste da noch ein, zwei Sachen. Was ist denn das für eine Gemeindeleitung, Pastor oder Ältester? Sind die die Polizei? Was geht die mein Privatleben an? Und Herodias hier ärgert sich über die Wahrheit und sie will das am liebsten an Johannes auslassen. Es gibt eine zweite Reaktion auf das Hören einer unbequemen Wahrheit hier im Text. Herodes hörte Johannes gern, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Kennst du das? Ich weiß, es ist wahr. Ich weiß, es ist richtig. Aber ich bin nicht bereit, es zu ändern. Und es bleibt unruhig in mir. Herodes merkt sein Gewissen. Das Gewissen zerrt an ihm. Es macht ihn unruhig. Jedes Mal ist er berührt, wenn Johannes mit ihm spricht. Und Herodes ist fasziniert von Johannes. Aber er ändert sein Leben nicht. Er will die Wahrheit hören, aber nicht der Wahrheit folgen. Und Achtung, Es gibt so einen großen Unterschied zwischen Interesse an Jesus haben und Jesus folgen. Herodes ist nicht taub für die Stimme Gottes. Er nimmt die unbequeme Wahrheit in sich auf, aber Herodes spürt, was Johannes mir sagt, das kommt von Gott und das möchte ich, das könnte mein Leben auf die richtige Spur geben, bringen. Aber Herodes entscheidet, der Preis ist mir zu hoch. Das ist mir zu unbequem. Und ich habe mich gefragt, wie reagiere ich, wenn mich jemand mit der Wahrheit konfrontiert? Natürlich gibt es eine dritte Option, dass ich sage, das bedenke ich und ich ändere mein Leben, weil das ist Wahrheit und so will ich leben. Ich sage immer mal wieder meiner kleinen Gruppe, dass sie mir auch die Wahrheit sagen können, auch dann, wenn es unbequem ist. Ich freue mich, meine kleine Gruppe ein Ort der Ermutigung, der Stärkung, der Unterstützung ist. Ich freue mich über positives Feedback. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass meine kleine Gruppe mich mit Dingen konfrontieren kann, wo ich nicht gleich sage, yay, schön, dass ihr mir das so sagt. Und darauf habe ich schon lange gewartet, dass mir endlich mal jemand so eine Wahrheit sagt. Ich sage das meiner kleinen Gruppe, dass ich nicht versprechen kann, dass ich auf jede kritische Bemerkung, auf jede unangenehme Wahrheit, unbequeme Wahrheit, dass ich immer gleich sofort gut reagiere. Es kann sein, dass sie mich schlecht erwischen und dann kann es sein, dass ich Sachen abwehre oder anfange zu argumentieren, statt erstmal zuzuhören. Kann passieren. Und ich hoffe auf die Geduld meiner Kleingruppe, denn ich will lernen. Ich will einer unbequemen Wahrheit nicht ausweichen. Ich will der Wahrheit Raum geben. Und deshalb noch mein letzter Gedanke, drittes, mit der Wahrheit umgehen. Das geht nämlich noch weiter hier im Text. Markus 6, Vers 21. Aber dann kam für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag gab Herodes für die hohen Beamten des Hofes, für die Offiziere und für die führenden Männer von Galiläa ein Festessen. Während des Festes kam die Tochter der Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert von ihr und der König sagte zu dem Mädchen, wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, und was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Die Mutter antwortete, den Kopf Johannes des Täufers. In aller Eile lief das Mädchen wieder zum König hinein und erklärte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Der König war bestürzt. Doch weil er vor seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Täufers zu bringen. Der Henker ging in das Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann trug er den Kopf auf einer Schale herein und gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das erfuhren, kamen sie, holten den Toten und legten ihn in ein Grab. Herodias ist schön, sie ist schlau, sie ist gerissen und sie hasst Johannes, weil er die Beziehung zu Herodes verurteilt. Und sie heckt einen teuflischen Plan aus. Herodias kennt ihren Gatten ganz genau. Wenn Herodes nüchtern ist, dann lässt er Johannes zwar einkerkern, weil sie ihn gedrängt hat, aber töten lässt er ihn nicht. Herodes hat großen Respekt vor ihm. Herodes ist ein heiliger Mann. Gut, denkt Herodias, dann nehme ich mir Johannes vor, wenn mein Gatte feiert. Denn Herodes ist auch eitel. Und so passiert es, als die ganzen großen, wichtigen Leute da mit ihm zusammen feiern, dann prahlt Herodes, schießt maßlos übers Ziel hinaus. Und Herodes hat nicht nur eine Schwäche für schöne Frauen. Und es kommt, Salome tanzt und Herodes, berauscht vom Wein oder betört von der erotischen Ausstrahlung seiner Stieftochter oder beschwingt von dem Gefühl der Bedeutsamkeit, der Macht. Auf jeden Fall lässt er sich zu einem verhängnisvollen Versprechen hinreißen. Was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Und Herodias bekommt nun, was sie will, den Kopf von Johannes dem Täufer. Johannes hat die Wahrheit gesagt, Herodes hat die Wahrheit gehört, aber Herodes scheitert an einem guten Umgang mit der Wahrheit. Herodes versagt. Und deshalb will ich schließen mit zwei Fragen und einer Bemerkung. Meine erste Frage. Auch wenn viele heute Angst haben, ihre Meinung zu vertreten, ihre Meinung zu sagen, wie ist das bei dir? Bist du bereit, dich nicht anzupassen, dich nicht einschüchtern zu lassen, unbequeme, fundierte, christliche, geistliche Positionen beizubehalten, dafür einzutreten und wenn nötig auch Menschen unbequem die Wahrheit zu sagen? Und bist du bereit, es nicht nur zu sagen, sondern auch selber so zu leben? Mein Eindruck ist, dass uns Christen ein bisschen mehr vom Mut Johannes des Täufers gut tun würde. Nicht sich ängstlich zu verkriechen, nicht jeder Diskussion auszuweichen, nicht immer den Mund zu halten, wenn alle anderen es mal riskieren, einen rauszuhauen. Eine zweite Frage. Was machst du mit einer unbequemen Wahrheit, wenn sie dich betrifft? Wenn die Wahrheit dich kritisiert? Wenn jemand dir eine unangenehme Wahrheit spiegelt? Läufst du weg? Tötest du den Boten? Im übertragenen Sinne, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Tötest du den Boten? Diskreditierst du den Überbringer? Bist du unruhig wie Herodes, aber du veränderst nichts? Und eine Bemerkung hier, die Geschichte mit Herodes geht weiter. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Herodes auch zu dem Punkt kommt, wo Jesus für Herodes ein großer Nervfaktor geworden ist. Und Herodes will auch Jesus umbringen. Das gelingt ihm nicht. Die erste direkte Begegnung zwischen Herodes und Jesus findet statt kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Die Bibel berichtet uns, dass Herodes sich auf diese Begegnung freut und dass er von Jesus erwartet, dass Jesus ein Wunder tut. Jesus, zeig doch mal, was du kannst. Mach mal so ein Kunststückchen für mich. Und Jesus lässt sich da überhaupt nicht darauf ein. Herodes schickt Jesus zurück an Pilatus, damit er ihn verurteilt. Und das ist ein sehr spannender Moment, weil Herodes Jesus in dem maximalen, in dem ultimativen Moment der Wahrheit ablehnt. Herodes trifft den Sohn Gottes und er macht sich lustig über diesen Sohn Gottes. Wir haben eben viel über Wahrheit nachgedacht, aber dies ist der entscheidende Moment für Herodes, der Moment der Wahrheit, der Moment, wo die Frage ist, glauben wir dem, vertrauen wir dem, der von sich gesagt hat, dass er die Wahrheit ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Bei all dem, was wir eben gemeinsam über Wahrheit und den Umgang mit Wahrheit gesagt haben, die entscheidende Frage ist, die Frage über Leben und Tod ist, vertraust du diesem Jesus mit deinem ganzen Herzen? Lebst du mit diesem Jesus? Folgst du diesem Jesus? Setzt du das mehr und mehr um, was du von Jesus über Wahrheit lernst? Die Leute damals haben sich gefragt, wer Jesus ist. Und Jesus sagt über sich selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus, vergib mir meinen falschen Umgang mit Wahrheit, da wo es mir zu unbequem gewesen ist, wo ich der Wahrheit ausgewichen bin, gibt es nur einen, der mir das vergeben kann und das ist der, der die Wahrheit in Person ist. Vergib mir, dass ich der Wahrheit nicht folgen wollte. Die Vergebung von Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und deshalb vertraue ihm, folge ihm, glaube ihm, lerne von ihm und lebe mit ihm. Soweit.